Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 2.
15 Uhr und 3 Minuten. Wissenschaft im Gespräch. Alzheimer, das ist eine Diagnose, die Angst auslöst. Wer unter der Hirnkrankheit leidet, wird dement, verliert also seine Erinnerung und seine Orientierung in Raum und Zeit. Heilen lässt sich Alzheimer nicht. Und das wird sich so bald auch nicht ändern, denn die Alzheimer-Forschung versteht trotz jahrzehntelanger Arbeit noch immer nicht, was sich im Gehirn der Kranken wirklich abspielt. Warum ist die Alzheimer-Forschung derart erfolglos? Darüber diskutieren jetzt die Hamburger Wissenschaftsjournalistin Cornelia Stolze. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem provokanten Titel »Vergiss Alzheimer – Die Wahrheit über eine Krankheit, die keine ist«. Ihr Gegenüber ist der Neuropsychologe Andreas Monsch. Er leitet die Memory Clinic am Universitätsspital Basel. Durch die Sendung führt Odette Frey.
Cornelia Stolze, Sie behaupten, Alzheimer sei ein Phantom, ein Konstrukt der Wissenschaft. Woran leiden denn Ihrer Meinung nach die rund 70.000 Alzheimer-Kranken wirklich, die es heute laut Experten in der Schweiz gibt?
Ich bestreite natürlich keineswegs, dass es viele Menschen gibt, die an Demenz leiden, also an schweren Beeinträchtigungen ihrer geistigen Fähigkeiten, Gedächtnisstörungen, Orientierungslosigkeit und so weiter. Das Problem ist nur, dass Mediziner, Forscher und Pharmafirmen uns seit vielen Jahren weismachen wollen, dass die Hauptursache für diesen Zustand die Alzheimer-Krankheit sei. Fakt ist aber, dass man diese Krankheit bis heute nicht nachweisen kann und dass es so viele Widersprüche gibt, dass ich ganz, ganz schwere Zweifel daran habe, dass es diese Krankheit überhaupt in irgendeiner Form geben soll. Tatsächlich gibt es aber Indizien dafür, dass Demenz durch sehr viele andere Ursachen hervorgerufen werden kann. Zum Beispiel ein wichtiger Faktor, auf den ich gestoßen bin im Rahmen meiner Recherchen, das sind die Nebenwirkungen der Medikamente, die viele ältere Menschen nehmen. Denn viele ältere Menschen haben chronische Leiden, also auch mehrere chronische Leiden und nehmen auch über Jahre viele Medikamente gleichzeitig. Und diese Medikamente haben natürlich auch Nebenwirkungen. Sie haben auch Wechselwirkungen untereinander. Das heißt, oft potenziert sich dann auch sozusagen der Effekt der Nebenwirkungen. Und man weiß von sehr, sehr vielen Medikamenten, sogar über 130 Medikamenten, die sehr häufig verschrieben werden, dass sie demenzähnliche Symptome hervorrufen. Und wenn wir natürlich diese Menschen dann mit einem Etikett versehen, das falsch ist, und noch mit weiteren Medikamenten behandeln, dann ist es fatal.
Andreas Monsch, Sie sind für die Diagnose der Demenzpatienten zuständig hier im Unispital Basel. Alzheimer gibt es gar nicht, man schaut nicht so genau hin. In Wirklichkeit leiden die Menschen zum Beispiel unter Nebenwirkungen von Medikamenten. Was sagen Sie dazu?
Ich muss das natürlich vehement in Abrede stellen. Alzheimer ist kein Phantom, leider Gottes ist es kein Phantom. Frau Stolze hat auf eine wichtige Reihe von Punkten hingewiesen, nämlich erstens, dass diese Diagnose sehr sorgfältig gemacht werden muss und natürlich darf nicht irrtümlicherweise eine Nebenwirkung eines Medikamentes oder verschiedener Medikamente oder ein Alkoholkonsum, ein übermäßiger oder eine Schilddrüsenfehlfunktion irrtümlich als Alzheimer-Krankheit fehldiagnostiziert werden. Das darf schon nicht sein. Trotzdem ist es so, dass es die Alzheimer-Krankheit leider gibt. Die wurde beschrieben vor über 100 Jahren und ist charakterisiert wie viele Krankheiten, in dem eben bestimmte Verläufe bekannt sind. Sie beginnt mit Gedächtnisproblemen und geht dann weiter mit zusätzlichen kognitiven, also Hirnleistungsproblemen. Es kommen häufig Verhaltensprobleme dazu und so weiter. Ein weiteres Gemeinsames ist, dass die Therapie dieser Krankheit bei den meisten Patienten gleich ausschaut und sie also auf das sozusagen ansprechen. Und dann vielleicht die wichtigste krankheitsdefinierende Punkt ist die Pathologie, nämlich dass man in den Gehirnen dieser Patienten, die verstorben sind, charakteristische Merkmale sehen kann. Zum einen sind das die Ablagerungen, sogenannte Plaques, die außerhalb der Nervenzellen sich ansammeln. Zum anderen sind es sogenannte Tangles oder Alzheimer-Fibrillen. Das sind Proteine, die sich innerhalb der Neurone ansammeln und dort eben bei diesen Patienten festgestellt werden können.
Also wenn man ins Gehirn schaut eines Patienten, der mit Alzheimer diagnostiziert wurde, wenn er verstorben ist, man kann sein Gehirn anschauen, dann sieht man, was sich da abgespielt hat, dann ist das ein eindeutiger Hinweis auf Alzheimer, sagen Sie.
Heute läuft die Definition so. Der Neuropathologe kann letztendlich die sichere Diagnose, sogenannte definitive Alzheimer-Krankheit, den Morbus Alzheimer, wird so diagnostiziert. Trotzdem, ich meine, wenn man ganz frei ist, und das sollten wir sein in der Wissenschaft, ist es durchaus möglich, dass die Alzheimer-Krankheit in der Zukunft auch noch einmal undefiniert werden muss, weil bestimmte Aspekte, und ich bin völlig einig, es sind Ungereimtheiten oder noch Unklarheiten, die noch erforscht werden müssen. Aber letztlich ist es der Neuropathologe, der diese Diagnose stellt, jawohl.
Auch wenn es dann für den einzelnen Patienten so konkret nichts bringt, zu spät ist. Ja. Cornelia Stolze, eine Krankheit, die seit über 100 Jahren bekannt ist, über die die Wissenschaft doch schon einiges weiß und die im Gehirn des Verstorbenen klar sichtbar ist. Wie kommen Sie dazu zu behaupten, das ist nur ein Konstrukt?
Ich würde dem, was Professor Monsch vorhin erwähnt hat, auch ganz klar widersprechen. Denn zum einen werden die Gehirne von Demenzkranken in den allerseltensten Fällen wirklich untersucht, also obduziert nach dem Tod. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob die Diagnosen, die vorher gestellt wurden, zutreffen. Dazu hat sich schon vor einigen Jahren in einer größeren Studie gezeigt und auch in weiteren Studien danach, dass der Zusammenhang zwischen diesen Ablagerungen und dem Krankheitsbild Demenz überhaupt nicht so klar besteht. Das heißt, man hat festgestellt, dass bei vielen Menschen, die schwer demenzkrank sind und nach ihrem Tod obduziert werden, dass die teilweise gar keine Proteinablagerungen oder keine auffälligen Proteinablagerungen aufweisen. Umgekehrt aber hat man bei vielen älteren Menschen, die bis ins hohe Alter geistig fit waren und die man dann nach dem Tod untersucht hat und obduziert hat, dass ein Drittel dieser geistig gesunden, im hohen Alter verstorbenen Menschen, die für Alzheimer typischen Ablagerungen aufgewiesen haben im Gehirn. Das heißt, wenn der Neuropathologe nur das Gehirn dieser Patienten gesehen hätte, hätte er gesagt, eindeutiger Fall von Alzheimer-Krankheit. Und aus meiner Sicht ist das ein ganz krasser Widerspruch, der ignoriert wird oder lange ignoriert wurde. Es ist auch so, dass in den offiziellen Leitlinien, die die Mediziner herausgeben, also beispielsweise in Deutschland gibt es eine Leitlinie, die wurde 2009 veröffentlicht, die ist also auch noch aktuell, dass dort die Experten auch ganz klar zugeben, sie können keine direkte Alzheimer-Diagnose stellen. Sie können eine Diagnose nur durch den Ausschluss anderer Krankheiten stellen. Das heißt, man untersucht, ob der Patient A, B oder C als Krankheit hat. Und wenn das alles nicht der Fall ist, dann muss es wohl Alzheimer sein. Das Einzige, was überhaupt heute möglich ist, nach Aussage dieser Experten, ist eine wahrscheinliche oder eine noch schwächer mögliche Alzheimer-Diagnose. Das heißt, man behauptet hier etwas von einer Krankheit, die man gar nicht klar definieren kann und die man noch weniger nachweisen kann.
Okay, zu den Obduktionen und diesem erstaunlichen Befund, dass auch Menschen, die gar keine Anzeichen von Demenz zeigen, dass deren Gehirne voller Plaques sind, darauf wollen wir später noch zurückkommen. Bleiben wir erstmal bei der Diagnose. Cornelia Stolze, Sie haben gesagt, im Prinzip ist das eine Ausschlussdiagnose, die da gemacht wird in der Medizin. Das heißt, alle möglichen Ursachen werden ausgeschlossen und erst dann sagt man, wenn man nichts anderes gefunden hat, okay, das ist vermutlich Alzheimer. Andreas Monsch, läuft es so ab in der Praxis?
Es sollte so ablaufen. Die Idee ist die, dass wir ja beim Lebenden keine Autopsie machen können oder keine Biopsie machen sollten, weil das ein zu großer Eingriff ist. Und deshalb natürlich beim Lebenden diese Diagnose nicht aktiv gestellt werden kann. Und die gute Diagnostik oder sehr gute Diagnostik macht heute eine interdisziplinäre Untersuchung, zum Beispiel an einer Memory Clinic. Dort werden die Hirnleistungen der Patienten sehr sorgfältig untersucht und auch mit denjenigen von Gesunden verglichen. Es kommt zu einer Bildgebung, zu einer Untersuchung des Gehirns mittels Kernspintomographie zum Beispiel, eine sehr sorgfältige und ausführliche medizinische, neurologisch-geriatrische Untersuchung, Blutuntersuchung, eine Diagnosekonferenz. Und dann ist es schon so, am Schluss ist es die wahrscheinlichste Diagnose, die wir stellen, ist eine Alzheimer-Krankheit. Aber letztendlich ist es dann die Zusammenarbeit mit der Neuropathologie wieder und ein gewisser Lernprozess, der ein Hin und Her bedingt.
So Neuropathologie, das heißt, Ihre Patienten werden eigentlich standardmäßig auch obduziert?
Nein, nicht standardmäßig. Wir wünschen das und das wäre sehr, sehr wichtig, dass die Patienten, die versterben, eben letztlich auch zur neuropathologischen Diagnostik kommen, um eben auch den Lebenden und den Diagnostizierenden zu helfen, bessere Diagnosen zu stellen. Aber standardmäßig findet das auch bei uns leider nicht statt, aber immer wieder kommt es vor, dass diese Patienten obduziert werden und dass wir dann eine Bestätigung oder eine Nichtbestätigung unserer klinischen Diagnose bekommen.
Mhm. Gut, wir kommen dann nochmal auf dieses Problem mit der Obduktion zurück und was man wirklich in diesem Hirn sieht. Bleiben wir noch bei diesen Tests, die Sie mit den Patienten machen. Sie haben gesagt, Sie machen Blutuntersuchungen, das Hirn wird durchleuchtet mit einer Kernspintomographie. Was suchen Sie denn da, wenn Sie das Hirn durchleuchten?
Zunächst einmal entscheidet die Neuropsychologie, die Messung der Hirnleistung.
Also über Tests, die Sie machen mit den Patienten?
Jawohl, also ich gebe Ihnen eine Wortliste zum Beispiel und bitte Sie, das auswendig zu lernen. Und dann frage ich Sie nach 10 Minuten wieder, welche Wörter habe ich Ihnen vorhin vorgelesen. Die Testergebnisse zeigen dann auf, liegen die Hirnleistungen innerhalb der Norm oder eben nicht mehr. Dazu kommt natürlich die subjektive Erleben der Patienten oder der Angehörigen, die sagen, etwas stimmt nicht mehr. Und erst dann, wenn wir das haben, können wir sagen, hier hat eine Entgeistigung stattgefunden, eine Demenz liegt vor. Das ist mal das Syndrom, der Oberbegriff. Und dann geht die Suche los nach den Ursachen. Und innerhalb dieser Ursachensuche kommt auch ein Kernspintomogramm zum Einsatz in aller Regel. Es können noch weitere Sachen sein, die je nachdem zum Einsatz kommen. Und die sollen helfen, Erklärungen zu finden für diese vorhin festgestellten Hirnleistungsstörungen.
Ich habe richtig verstanden, es geht aber nie direkt um einen Alzheimer-Nachweis. Also wenn Sie zum Beispiel das Gehirn durchleuchten, dann sehen Sie keine Plaques, Sie sehen etwas anderes, vielleicht Hirnschläge, kleine Hirnschläge, die die Demenz erklären könnten.
Genau, das ist eine mögliche Ursache, die vaskuläre Demenz, oder man nennt das eben vaskuläre Ursache der Demenz. Man sieht Veränderungen, die auf mögliche Infarkte oder auf Blutungen zurückzuführen sind, die man im MRI in bestimmten Sequenzen des MRIs zeigen kann und die dann Hinweise geben, das wäre eine mögliche Ursache. Aber es ist nur bedingt möglich, Alzheimer-typische Veränderungen im Kernspintomogramm zu sehen. Es gibt schon charakteristische Veränderungen, die sind in den letzten 10 Jahren vielleicht beschrieben worden, dass eben der Hippocampus etwas atroph ist, also geschwunden ist in seiner Anzahl der Neurone. Es gibt weitere Strukturen, die entorhinale Rinde, der perirhinale Kortex, also Alzheimer-typische.
Das ist jetzt aber nicht in großen Studien abgesichert. Also wenn man die Diagnostik macht, dann kann man sich nicht in Sicherheit wiegen und sagen, aha, jetzt habe ich Alzheimer in dem Gehirn gesehen, das ist ein Alzheimer-Patient. Diese Sicherheit, die hat man nie.
Nein, diese Sicherheit hat man nicht. Und ganz wichtig ist, das ist nicht eine 100-zu-100 Trennung zwischen gesund und krank. Es sind verschiedene Kuchenstücke, Bausteine, die hier zur Diagnostik beitragen. Und jawohl, am Schluss bleibt eine Unsicherheit. Es ist heute nicht möglich, da gehe ich mit Frau Stolze völlig einig, die Alzheimer-Krankheit beim Lebenden mit 100%iger Sicherheit zu diagnostizieren. Das geht nicht.
Jetzt ist die Frage, was macht man damit? Jetzt hat man eine Diagnose, die also nicht sehr sicher ist. Sie kriegt trotzdem einen Namen, nämlich Alzheimer. Und es sind ja sehr viele Menschen, also die Mehrheit der Dementen, so heißt es heute, haben Alzheimer. Cornelia Stolze, wenn Sie bei der Diagnose ansetzen könnten, wenn Sie solche Guidelines schreiben könnten, was würden Sie den Alzheimer-Medizinern, den Neuropsychologen, wie Andreas Monsch es ist, da gerne mitgeben?
Ich würde vielleicht gerne noch mal kurz auf einige Punkte eingehen, die Professor Monsch gerade erwähnt hat. Und zwar, was die Bildgebung angeht. Experten geben zu und sind sich auch einig, dass man anhand eines bildgebenden Verfahrens die Alzheimer-Krankheit überhaupt nicht nachweisen kann. Es gibt da nur Vermutungen, Spekulationen. Auch was zum Beispiel Volumenveränderungen im Gehirn angeht, da weiß man gar nicht, was ist eigentlich der Unterschied zwischen normaler Alterung und krankhaftem Zustand. Das heißt, das ist alles noch Gegenstand der Forschung.
Andreas Munch widerspricht hier nicht, oder? Nein, da sind Sie sich beide einig, oder? Er hat nur gemeint, es gibt Hinweise, Vermutungen, die man haben kann.
Trotzdem aber passiert es immer wieder, dass den Menschen genau das vorgegaukelt wird, und zwar auch von führenden Medizinern. Ich erinnere beispielsweise an die Sendung von Günter Jauch vor einer Woche, wo ein
jetzt Psychiater, vielleicht viele Hörer nicht gesehen haben,
aber ich will nur ganz kurz sagen, es ist eine wichtige Sendung in Deutschland, die von vielen Menschen wahrgenommen wird, und dort sitzt einer der führenden Psychiater von der Berliner Charité Universitätsklinik und er zeigt anhand eines Bildes vom Kopf eines Patienten, in Anführungsstrichen Patienten, der dort im Plenum sitzt, dass da anhand von Volumenveränderungen angeblich klar zu sehen sei, dass dieser Patient an Alzheimer leidet. Das halte ich für wirklich eine sehr verwerfliche Irreführung, und das passiert immer wieder. Es gibt auch Firmen, die genau solche bildgebenden Verfahren als Tests anbieten, dafür Geld kassieren und ihren Kunden vorgaukeln, damit könnte eine Aussage getroffen werden. Also so viel zu dem, wie die Praxis aussieht, wie das auch aussieht, was man den Menschen, den Laien...
Es wird zu viel versprochen im Prinzip, sagen
so
Sie.
Ist
man
es.
Gaukelt eine Sicherheit vor über diese Krankheit, die die Wissenschaft nicht hat.
Richtig, im Gegenteil, es ist sogar so, man macht den Menschen ja auch damit Angst, dass man ihnen diese Diagnose offenbart. Und diese Aussage dieser Diagnose, die basiert auf einem Nichtwissen. Das heißt, die wissenschaftlichen Grundlagen dafür sind überhaupt nicht vorhanden. In meinen Augen ist das wirklich sträflich und grenzt an Scharlatanerie. Ein zweiter Punkt, der mir noch ganz wichtig ist. Das ist die Tatsache, dass vielleicht in den Gedächtnissprechstunden, so wie Sie die Memory Clinic in Basel haben, da werden die Menschen vielleicht wirklich sehr genau untersucht und man prüft, was könnten denn die Ursachen sein. Fakt ist aber, dass die allermeisten Demenzkranken von ihrem Hausarzt untersucht werden. Und die Hausärzte haben häufig weder die Zeit oder auch die Möglichkeiten, diese Patienten genau zu untersuchen. Oder sie nehmen sich die Zeit nicht. Und es haben Studien gezeigt, relativ aktuelle Studien von österreichischen und deutschen Forschern, dass 3/4 aller Demenzdiagnosen, die von Hausärzten gestellt werden, falsch sind. Das heißt, diese Menschen bekommen die Diagnose Demenz und sind es in Wirklichkeit gar nicht. Sie leiden vielmehr an anderen Befindlichkeitsstörungen, die zu merkwürdigen Symptomen bezüglich des Gedächtnisses oder der geistigen Fähigkeiten führen. Und dazu gehören beispielsweise eben Durchblutungsstörungen, wie Sie es vorhin auch schon erwähnt hatten, Professor Monsch, also vaskuläre Demenz, kleine Schlaganfälle auch teilweise, die übersehen wurden, teilweise auch Alkoholmissbrauch, Medikamentenmissbrauch, also nicht nur, dass die Menschen zu viele Medikamente durcheinander nehmen, sondern regelrechte Medikamentenabhängigkeit und teilweise auch Einsamkeit, die wiederum zu Depressionen führt und die dann teilweise kaum zu unterscheiden sind von einer Demenz.
Mhm. Das heißt, also es dieses kommt komplexe Bild Demenz braucht ganz dringend Fachleute wirklich, die das abklären. Ich nehme an, da ist Andreas Monsch auch sehr einverstanden. Das ist ja genau sein Beruf. Jetzt die Frage mit der Angstmacherei. Cornelia Stolz hat Beispiele genannt, sagt, sie würde das immer wieder sehen, dass eigentlich zu viel Gewissheit vorgegaukelt wird. Man den Menschen dieser Gewissheit auch Angst machen kann, weil man sagt, ich bin ganz sicher, ihr Hirn, das schrumpft, mit ihnen geht's wirklich nicht mehr besser, denn sie haben Alzheimer. Wie gehen Sie damit um?
Wir machen das nicht. Wir sind da sehr sorgfältig und ich sehe das auch ab und zu, wobei nie in der wissenschaftlichen Literatur, eher in der populären Literatur, dass da irgendwelche Versprechen gemacht werden, man könne jetzt mit einem einfachen Bluttest oder mit einem einfachen Liquortest oder mit einem einfachen MRI mit 100%iger Sicherheit Alzheimer diagnostizieren. Das ist einfach falsch. Das ist einfach nicht richtig. Das MRI, wie gesagt, ist ein Baustein. Die Untersuchung der Alzheimer-Proteine im Nervenwasser ist auch ein Baustein. Und ich bin da völlig einig, dass man da sehr, sehr sorgfältig sein muss und auch ein Gewissen haben muss gegenüber den Patienten. Für den Patienten gibt es nur eine 0-1. Antwort, oder er will wissen oder sie will wissen, habe ich Alzheimer, ja oder nein? Und wir werden nie sagen, jawohl, sie haben Alzheimer oder nein, sie haben nicht Alzheimer. Wir können immer nur sagen, wir denken mit einer großen Wahrscheinlichkeit, dass es so ist, aber, und das denke ich, ist ebenso auch ein Qualitätsmerkmal einer Memory Clinic, vor allem in ganz frühen Stadien werden wir die Patienten immer nach untersuchen, nach einem Jahr und noch einmal überprüfen, ob sich sozusagen diese Hirnleistungen so entwickelt haben, wie man das bei Alzheimer erwarten würde. Und dann werden die Diagnosen dann sozusagen bestätigt oder eben auch revidiert. Punkt der Hausärzte, darf ich vielleicht noch ganz kurz erwähnen. In der Schweiz haben wir jedes Jahr 25.800 neue Patienten oder Menschen mit Demenz. Und ein großer Teil davon hat wahrscheinlich Alzheimer-Krankheit. Und es wäre toll, wenn alle diese neuen Erkrankten an eine Memory Clinic kommen könnten. Die Gesamtkapazität aller Memory Clinics in der Schweiz beträgt zurzeit 5000 Untersuchungen pro Jahr. Das ist also nur ein Fünftel all derjenigen, die erkranken. Und ja, ich mache da natürlich gerne Werbung in eigener Sache. Ich denke, es wäre wichtig und dringend, dass wir die Kapazitäten dieser Memory Clinics deutlich erhöhen, damit eben wir auch Kosten sparen letztlich, dass nicht die falschen Diagnosen gestellt werden und dann die falschen Therapien verordnet werden müssen.
Sie hören Wissenschaft im Gespräch auf DRS2. Ist Alzheimer wirklich eine Krankheit? Warum tut sich die Forschung so schwer mit dieser Krankheit? Darüber diskutieren die deutsche Wissenschaftsjournalistin und Buchautorin Cornelia Stolze und der Alzheimer-Experte Andreas Monsch von der Universität Basel. Ich möchte jetzt nochmal auf dieses Gehirn zurückkommen. Hier gibt es eine grundsätzliche Meinungsverschiedenheit zwischen Ihnen beiden, Cornelia Stolze. Sie haben erwähnt, man sieht bei vielen Menschen, die vollkommen klar bei Verstand sind, nach ihrem Tod bei einer Obduktion im Gehirn Veränderungen, die eigentlich Alzheimer-typisch sind. Und das stellt für Sie eigentlich diese ganze Definition dieser Krankheit auf ein sehr wackeliges Fundament. Andreas Monsch, was sagen Sie dazu? Ist das so, gesunde Menschen können eigentlich ein Alzheimer-Hirn haben?
Wenn man Alzheimer definiert als die Ablagerung von Plaques und von Tangles, ist es selten, dass ein Patient in der Autopsie beide charakteristischen Merkmale zeigt und trotzdem hirnleistungsmäßig vollkommen gesund war bis ganz kurz vor seinem Tod. Trotzdem hat Frau Stolz sehr recht natürlich. Es gibt sehr oft diskutierte, sehr spannende Befunde über Patienten, die nachweislich mit Videoaufnahmen gesund waren und dann 6 Wochen später autopsiert werden mussten, weil sie eben verstorben sind. Aus einem Unfall zum Beispiel und dann Veränderungen gehabt haben im Gehirn, wo man gemeint hat, man hätte das Gehirn verwechselt. Das ist richtig. Trotzdem, wir müssen hier die Zahlen sprechen lassen. Diese Unstimmigkeit soll dazu anreizen, weiter zu forschen. Aber es ist sicher nicht legitim, aufgrund dieser vorhandenen Zahlen der Unstimmigkeiten das Ganze als Konstrukt oder als Phantom zu bezeichnen.
Aber es stellt doch irgendwie das Dogma der Alzheimer-Forschung in Frage, dass nämlich diese Eiweißablagerungen die Ursache sind für diese Hirnkrankheit.
Ich möchte das sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es ist im Augenblick so, dass die Forschung, die therapeutische Forschung vor allem Richtung Elimination oder Nicht-Auftreten der Plaque, der Veränderungen außerhalb der Nervenzellen hinzielt. Und das seit etwa gut 10 Jahren. Erste klinische Versuche an Patienten in der Phase 3, also bei Zulassungsstudien, sind am Laufen. Bis heute sind diese ganzen Studien nicht von Erfolg geprägt. Es gibt keine einzige Medikation, die hier, obwohl die Plaques verhindert wurden, dazu geführt hat, dass die Demenz nicht weiter fortgeschritten ist. Und das führt, jawohl, so ist die Wissenschaft, so ist die Forschung dazu, die Idee, dass diese Plaques maßgeblich an den Hirnleistungsstörungen beteiligt sind, das muss überprüft und in Frage gestellt werden. Es ist gut möglich, dass diese Plaques eben eigentlich nur ein Seitenprodukt ist der ganzen Alzheimer-Entwicklung. Und wir sind da offen. Also wir behaupten nichts, es geht um die Forschung. Wir müssen hinschauen, wie es denn tatsächlich ist und dann lernen und auch bereit sein, unsere Ideen oder unsere Hypothesen und Theorien zu revidieren.
Cornelia Stolze, die Alzheimer-Forschung sieht ihre Probleme, wenn man jetzt Andreas Monsch als Vertreter dieses Gebiets nimmt. Dieses Dogma der Eiweißablagerung, das ist mehr als nur am Wanken. Es braucht mehr Forschung, ist natürlich jetzt hier der Schluss. Wie sehen Sie das? Muss man dieses ganze Gebiet zumachen? Sie sagen ja, Alzheimer ist gar keine Krankheit. Oder kann man es doch mit mehr Forschung vielleicht angehen?
Also ich möchte gerne erst nochmal Herrn Monsch in einem Punkt sehr deutlich widersprechen, und zwar, das sind nicht einige wenige Fälle, wo die Pathologie so aussieht, als sei es eine Alzheimer-Erkrankung bei Menschen, die geistig gesund in hohem Alter gestorben sind, sondern das ist ein Drittel dieser
geistig gesunden Menschen. Gut, wir haben jetzt die Studie nicht hier, wir wollen jetzt auch nicht in eine technische Fachdiskussion abgleiten. Ich glaube, die Tatsache ist einfach im Raum, es gibt diese Gehirne, oder? Ganz grundsätzlich zeigt das ja, dass hier ein Problem da ist jetzt für die Deutung.
Genau. Und aus meiner Sicht stürzt damit sozusagen das ganze Theoriegebäude der Alzheimer-Krankheit zusammen. Jedenfalls so, wie wir sie heute beschreiben. Und ich will auch nochmal darauf hinweisen, das, was Alois Alzheimer vor mehr als 100 Jahren bei einer Frau gefunden hat und was später dann als Alzheimer-Krankheit regelrecht promoted wurde, das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Denn Alois Alzheimer hat damals eine Erkrankung festgestellt bei einer relativ jungen Patientin. Sie war um die Ende 40, Anfang 50. Und für ihn war dieser Fall deswegen so spannend, weil er eben komplett abgewichen ist von den Fällen, die er schon kannte, von Altersschwachsinn, so nannte man das damals. Er hat also festgestellt, es ist etwas komplett anderes als das, was die alten Menschen haben. Also das vielleicht auch einfach nochmal für den Hinterkopf. Und wie gesagt, all das, was heute immer als Nachweis für diese Krankheit genannt wird, funktioniert nicht. Deswegen finde ich es zum Beispiel auch fatal zu sagen, man müsste diese Krankheit, die man noch nicht mal nachweisen kann, bei der es 1000 Widersprüche gibt im Konzept, die müsste man auch noch sozusagen besonders früh versuchen zu erkennen. Das heißt, wenn ich nicht mal bei einem Patienten, der bereits schwer demenzkrank ist, sagen kann, hat er Alzheimer oder hat er einfach viele Schlaganfälle erlitten, hat er vielleicht auch Altershirndruck, das ist auch eine Krankheit, die sehr, sehr starke Ähnlichkeit aufweist mit dem, was als Alzheimer beschrieben wird, dann kann ich doch noch viel weniger sagen, ein Mensch, der vielleicht mal seinen Schlüssel öfter verlegt, liegt oder der Wortfindungsstörungen hat, der muss sofort zum Arzt und ja, bei dem kann ich sagen, er hat Alzheimer.
Das finde ich. Die Früherkennung wollen wir jetzt nicht auch noch ausführlich diskutieren. Okay. Das ist noch ein ganz komplexes Gebiet, wo auch viel Forschung gemacht wird. Einfach die Frage an Sie. Die Alzheimer-Forschung hat tatsächlich Probleme. Man weiß überhaupt nicht, was die Ursachen sind. Wie weit soll man jetzt gehen? Sie sagen, diese Krankheit ist gar keine Krankheit. Sie schütten sozusagen, ich mache jetzt mal den Vorwurf, das Kind mit dem Bart aus. Ist das Ihre Absicht?
Ich sehe das nicht so, sondern ich sage, eine Krankheit, die ich nicht nachweisen kann, wo ich nicht weiß, was diese Krankheit eigentlich ausmacht, die ich gar nicht diagnostizieren kann, die kann ich auch nicht als Diagnose verwenden. Das heißt, ich kann auch nicht Patienten mit dieser Diagnose versehen und ihnen dann irgendwelche Medikamente verabreichen, von denen ich gar nicht mal sagen kann, ob sie wirken oder nicht. Das heißt, wo ich einfach nur, also mehr schade als nütze, und das darf ein Arzt meines Erachtens auch nicht, also einfach Medikamente auf gut Glück verabreichen, das finde ich unseriös.
Was heißt das für die Forschung?
Dass sehr viel intensiver geforscht werden muss und vor allem pharmaunabhängig geforscht werden muss. Ich sehe, dass viele Alzheimer-Forscher, die führend tätig sind, darunter auch Sie, Herr Professor Monsch, wie ich festgestellt habe, sehr enge Verbindungen haben zu der Pharmaindustrie und zwar zu den Herstellern genau dieser Medikamente, die Sie in der Öffentlichkeit sehr stark propagieren.
Gut, das Problem Medizin, Pharmaindustrie, unabhängige Forschung ist wiederum ein sendungsfüllendes Thema. Da ist die Alzheimer-Forschung auch, wie sage ich mal, ein Beispiel unter sehr vielen. Ich möchte Sie jetzt beide bitten, in der Schlussrunde einen Rat vielleicht, eine Empfehlung zu formulieren, nämlich an Betroffene mit einer Alzheimer-Diagnose oder Angehörige von solchen Betroffenen, die uns hier zugehört haben. Cornelia Stolz, ich möchte Sie erst bitten, was ist ein ganz kurzer Ratschlag von Ihnen für diese Menschen?
Also ich würde, wenn ich, sagen wir mal, in meiner Umgebung, in meiner Familie oder irgendwann später vielleicht ich selbst eine Alzheimer-Diagnose gestellt bekomme, dann wäre ich sehr, sehr, sehr skeptisch. Und ich würde erstmal darauf dringen, dass ich sehr, sehr gründlich untersucht werde, möglicherweise auch von verschiedenen Ärzten, also von Neurologen, Geriatern, von mehreren Fachärzten. Denn leider haben wir eine sehr starke Aufsplitterung in verschiedene Fachgebiete, wo der einzelne Arzt dann teilweise immer nur das findet, was er aus seinem Bereich kennt und nicht das große Ganze sieht. Das heißt, ich rate einfach zu einer sehr, sehr viel gründlicheren Diagnostik und danach nicht vorschnell den Patienten ein Etikett zu verpassen oder sich das auch nicht verpassen zu lassen. Eine Alzheimer-Diagnose ist in meinen Augen eine Fehldiagnose, eine Kapitulation, mit der man tarnt, dass man nicht weiß, woran der Patient eigentlich leidet.
Andreas Monsch, Ihr Rat an Betroffene, an Angehörige?
Ich würde das ebenfalls möchten, dass man als Betroffene, wenn man frühe Hirnleistungen hat oder Hirnleistungen in einem frühen Stadium hat, dass man dann Spezialisten aufsucht, zum Beispiel in Richtung einer Memory Clinic, wo eben genau das geschieht, was Frau Stolze vorhin sich gewünscht hat oder geschehen sollte. Ich denke aber auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir versuchen, diese Demenz, diese Hirnleistungsstörung im Alter zu entstigmatisieren. Das ist von wichtiger Bedeutung und ein wichtiger Weg dafür ist, dass diese Patienten, betroffenen Menschen mit ihren Angehörigen sprechen sollten über ihre Zukunft, über ihre Ängste, über das, was sie, wie sie sich ihr Leben vorgestellt haben. Ebenso ist es wichtig, dass man einen Hausarzt findet, der einem in diesem Weg begleiten kann und einen betreuen kann, wo man über die Probleme auch und die Ängste sprechen kann. Und dann auch wichtig, eine Diagnose Demenz im Allgemeinen, eine Diagnose Alzheimer im Speziellen ist sicher schwierig und schrecklich für die Betroffenen. Trotzdem ist es nicht einfach ein katastrophales Urteil, sondern wir raten auch immer, und es ist wichtig, dass diese Menschen versuchen, das Leben trotzdem in vollen Zügen zu genießen, zu versuchen, alles das, was sie sich so lange aufgespart haben, in aller Regel doch noch zu leben und nicht einfach zu denken, es ist alles vorbei.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.